Wir hören auf den Predigttext für den heutigen Sonntag und sind dabei angekommen in Offenbarung 19, in die Verse 17 bis 21. Und ich sah einen Engel in der Sonne stehen, und er rief mit großer Stimme allen Vögeln zu, die hoch am Himmel fliegen: Kommt, versammelt euch zu dem großen Mahl Gottes und esst das Fleisch der Könige und der Hauptleute und das Fleisch der Starken und der Pferde derer, die darauf sitzen, und das Fleisch aller Freien und Sklaven, die Kleinen, der Kleinen und der Großen. Und ich sah das Tier und die Könige auf Erden und ihre Heere versammelt, Krieg zu führen mit dem, der auf dem Pferd saß, und mit seinem Heer. Und das Tier wurde ergriffen, und mit ihm der falsche Prophet, der vor seinen Augen die Zeichen getan hatte, durch welche er die verführte, die das Zeichen des Tieres angenommen und das Bild des Tieres angebetet hatten. Lebendig wurden diese beiden in den feurigen Pfuhl geworfen, der mit Schwefel brannte. Und die anderen wurden erschlagen mit dem Schwert, das aus dem Mund dessen ging, der auf dem Pferd saß. Und alle Vögel wurden satt von ihrem Fleisch. Herr Jesus Christus, hab Dank, dass wir uns hier in deinem Namen versammeln dürfen. Danke, Herr, dass du der Retter bist, dass du der Sieger bist. Wir haben es gesungen, nichts reicht an dich heran. Hab Dank dafür, Herr. Danke, dass du uns siehst, jeden Einzelnen. Das ist so unvorstellbar. Hab ganz herzlichen Dank, dass wir dir so wichtig sind, jeder Einzelne hier. Hab Dank, dass wir dich gemeinsam ehren dürfen, loben dürfen und deinen Namen rühmen dürfen, Herr. Und ich möchte jetzt danken für alle die, die hier sind, hier vor Ort, gemeinsam Gottesdienst zu feiern. Aber ich möchte dich auch für die bitten, die nicht da sein können. Du siehst jeden und weißt warum. Ich bitte dich, segne sie zu Hause, segne sie, wenn sie im Livestream verbunden sind. Segne auch die, die später noch den Gottesdienst anhören und dabei sind. Hab Dank dafür. Ich danke dir, dass wir nicht allein hier sind, Herr, und nur mit uns versammelt, sondern dass du mitten unter uns bist, dass du unter uns wirkst und dass wir mit dir gemeinsam Gemeinschaft haben dürfen, Herr. Und ich möchte dich jetzt bitten für uns, öffne du uns Herz und Sinn, Herr, mach uns bereit zu hören auf das, was du uns sagen möchtest. Danke für dein Wort, danke, dass wir darauf hören dürfen. Und ich möchte auch für unsere Kinder bitten, hier in ihren einzelnen Gruppen, segne die Mitarbeiter und schenke, dass auch sie einen guten Gottesdienst haben. Sei du bei ihnen, Herr. Wir wollen dir auch wieder heute dein Volk Israel anbefehlen. Herr Jesus, du kennst die Situation vor Ort. Ich bitte dich um Weisheit und ich bitte dich vor allem darum, dass sie dich erkennen als den Retter, als den Messias, als den Herrn. Und wir wollen dir danken, dass dir nichts entgleitet, Herr. Danke, dass du einen richtig guten Plan hast. Danke, dass du alles in deiner Hand hältst und dass du nicht überrascht bist von irgendwem oder von irgendwas, was passiert, sondern dass du einen Plan hast, Herr. Und so wollen wir dich jetzt noch bitten für Norbert Rose, segne ihn, rüste ihn aus, bevollmächtige ihn, uns dein Wort weiterzugeben und segne uns die Gemeinschaft und danke für deine Gegenwart. Amen.
Meine Frau und ich waren vor Jahren einmal in Amsterdam im Rijksmuseum, also Reichsmuseum, Volksmuseum, Kunstmuseum, vor allem eines der bekanntesten Kunstmuseen in Europa. Und wenn man diese riesigen Gemälde da anschaut, Rembrandt natürlich vor allem, diese ganz riesengroßen Gemälde, 3 Meter hoch und ich weiß nicht wie viel Meter breit und dann davor steht und alles in Lebensgröße und den Eindruck hat, gleich steigen sie runter von diesem Bild, gleich zwinkern sie einem zu oder fangen an, mit einem zu reden, so detailgetreu dargestellt und davor die vielen Besucher, die einfach nur fasziniert sind von dieser Kunst, von dem, was man da so mit seinen Händen gestalten und schaffen kann. Und dann natürlich viele andere Bilder, die es zu tun haben mit den Schlachten aus den verschiedenen Jahrhunderten der letzten 1000 oder 2000 Jahre. Die vielen Kriegssituationen, die da ebenfalls dargestellt sind, ebenfalls sehr detailgetreu. Und auch da stehen die Besucher davor und sagen eigentlich faszinierend, was da alles zu sehen ist. Auch Auch Hollywood ist begeistert. Hollywood mit seinen großen Filmen, Science-Fiction, Kriegsfilme, es kracht, es explodiert, es muss viel Feuer da sein, es muss viel Bewegung da, es muss viel zerstört werden, es muss vor allem ein Sound im Kino sein. Also Kino ohne Sound ist eigentlich furchtbar langweilig, aber der Sound, der macht's, das wissen wir, der ganze Saal vibriert und natürlich am Ende siegen in der Regel die Guten und nicht die Bösen und alle sagen, den Film musst du unbedingt sehen, das ist so genial, so faszinierend gemacht und alle gehen dahin. Ja, ist doch noch was anderes als die Online-Plattform, an denen man das so ohne Sound hören muss. Aber diese gewaltigen Filme, Nervenkitzel, Gänsehaut, wir haben nur diese Formulierung. Und wenn Sie jetzt Offenbarung 19 hören, dann würde man eigentlich erwarten, dass Sie da vorstehen und sagen, faszinierend. Wie detailreich, wie viel man da sehen kann. Aber erstaunlicherweise werden Sie wahrscheinlich heute Morgen gedacht haben, oh, das ist mal wieder was ganz Schweres. Hätten wir es doch besser gelassen, hätten wir was anderes gemacht heute Morgen. Kaum jemand, der sagt, was für ein genialer und faszinierender Text, sondern eher, Herr, das wirst du doch nicht wirklich tun. Das möge an uns vorbeigehen. Verstehe ich gut. Ist auch nicht mein Lieblingstext, aber wir lassen natürlich in der Offenbarung keinen Abschnitt aus. Wir verstehen diese Reaktionen. Die einen sagen, das mag doch niemals passieren. Und die anderen sagen bei demselben Text wahrscheinlich, wenn es doch endlich soweit wäre. Wir haben die Formulierungen, Maranatha, Herr, komme bald. Lass es bald geschehen. Wir können es auch anders formulieren, lass es schnell geschehen. Zieh es nicht so lang hinaus. Jetzt, wo die Benzinpreise steigen, die Urlaubsziele knapp sind, Flüge ausfallen, da sind wir ja schon nah dran zu sagen, Herr, komme bald. Wie soll das weitergehen? Aber es geht nicht um solche Albernheiten. Es geht wirklich nicht um solche Albernheiten, sondern wir haben da die vielen anderen Bilder vor Augen, die wir auch noch kennen. Die Bilder von unerträglichem Leid und Elend könnte man auch in der Kunst sehen, nämlich die Bilder aus dem 30-jährigen Krieg, die ja in vielerlei Gestalt auch festgehalten wurden. Bilder vom Ersten Weltkrieg, vom Zweiten Weltkrieg, vom Holocaust, von Hamburg, Dresden, Berlin, von Stalingrad. Danach ging es ja weiter mit Vietnam und Ruanda, Burundi, Jugoslawien, Somalia, Ukraine, Gaza, jetzt Iran. Und es wird wahrscheinlich, können wir ahnen, noch eine Weile so weitergehen. Und immer die Frage, wie lange soll das noch gehen und wohin soll das noch führen? Und wir verstehen, dass das immer schon die großen Fragen waren, auch in der Bibel, auch bei den Psalmbetern. Nämlich, wie lange noch kann man das ertragen? Wie lange soll das ständig sich weiterdrehen, dieses Rad? Immer wieder von vorne, immer wieder von Neuem. Wie lange hält man das aus? Die Psalmen, die haben das oft so formuliert. Herr, wie lange willst du mich so ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Antlitz vor mir? Ich vermute, das ist nicht gerade unser Gebet heute Morgen. Wir sitzen hier fröhlich, friedlich, singen miteinander, beten miteinander, geben ihm die Ehre. Die, die noch so beweglich sind und hier sind, werden eher sagen, wir sind noch auf der Sonnenseite des Lebens. Aber die Psalmisten haben das anders formuliert. Wie lange soll ich Sorgen in meiner Seele und mich ängsten in meinem Herzen täglich? Wie lange soll sich mein Feind über mich erheben? Wie lange willst du zusehen? Errette doch meine Seele vor ihrem Unheil, mein Leben vor den jungen Löwen. Herr, wie lange willst du dich so verbergen und deinen Grimm wie Feuer brennen lassen? Wie lange sollen die Gottlosen, wie lange sollen die Gottlosen prahlen? Und da geht es nicht um Benzinpreise, um Unannehmlichkeiten, um das, was uns ein bisschen stört und uns unsere Abläufe ein bisschen durcheinander bringt, sondern das ist die Frage von Menschen, deren Leben von Krankheit, von Leid, von Qualen, von unglaublichem Leid erfüllt ist. Und das ist nicht gerade die Minderheit, sondern vielleicht auch nicht die Mehrheit, aber ein sehr, sehr großer Teil der Menschen erlebt genau das und fragt, wie lange können wir das noch ertragen? Die Frage von Menschen, die nichts anderes kennen als Hunger und Elend und Leid und Armut und Sinnlosigkeit und Ungerechtigkeit. Zugleich gilt, niemand kann das wirklich wollen. was hier in Offenbarung 19 beschrieben ist. Und ich glaube, dass man das so sagen darf und sagen muss, am allerwenigsten der lebendige Gott. Das ist nicht das, was er will. Das ist nicht das, was er sich ausgedacht hat. Er selbst sagt in Hesekiel 18, meinst du, das ist eine ernste Frage, meinst du, dass ich gefallen habe am Tode des Gottlosen, spricht Gott der Herr, und nicht vielmehr daran, dass er sich bekehrt von seinen Wegen und am Leben bleibt? Ich glaube nicht, dass es nur eine rhetorische Frage ist, sondern dass er darauf die Antwort eigentlich schon selbst geben kann. Und er tut es auch. Hesekiel 33, sag ihnen, so wahr ich lebe, spricht der Herr, ich habe kein Gefallen am Tode des Gottlosen. Also nicht nur kein Gefallen am Tode der Armen und der Gläubigen, sondern ich habe auch kein Gefallen am Tode der Gottlosen, sondern dass der Gottlose umkehre von seinem Wege und lebe. So kehrt nun um von euren bösen Wegen. Warum wollt ihr sterben? Und hier bezogen, ihr vom Hause Israel. Zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider und bekehrt euch zu dem Herrn, eurem Gott, denn er ist gnädig, barmherzig, geduldig, von großer Güte. Es gereut ihn bald die Strafe. Micha 7 könnten wir noch einmal hören. Wo ist solch ein Gott, wie du einer bist? So barmherzig, so geduldig und so gnädig, der gerne die Sünden vergibt. Oder im Neuen Testament geht's weiter. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist keine banale kleine Nebenformulierung, sondern diese Formulierung, wir haben sie diese Woche mehrfach gehört in den Seminaren, wenn es heißt, Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und wir immer den Eindruck haben, ja, er hat sich zwar vorgenommen, er mag es zwar so wollen, aber am Ende wird er möglicherweise zugeben müssen, ich habe es versucht, ich habe es gewollt, aber leider habe ich es nicht hingekriegt. Ist das denkbar? Dass er das so klar und deutlich sagt, Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und am Ende sagen müssen, tut mir leid, hat nicht gereicht. Irgendwas war schiefgegangen, ich habe mir zu viel vorgenommen. Das ist aus meiner Sicht undenkbar. Dann kommt 2. Korinther 5, Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Statt, denn Gott ermahnt durch uns, so bitten wir nun an Christi Statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Und wenn wir es jetzt neben Offenbarung 19 stellen und fragen, was geschieht da eigentlich oder warum geschieht es noch nicht, dann kommt Petrus und sagt, der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zu Buße finde. Das Problem liegt nicht bei ihm. Das Problem liegt nicht bei ihm. Das Problem liegt nicht bei Jesus. Jesus hat das auch deutlich formuliert, auch für sein eigenes Volk. Wenn es heißt, Jerusalem, Jerusalem, die du tötest, die Propheten, und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt. Und dieser Satz, der steht nun über dieser Geschichte, eigentlich den letzten 2000 Jahre, gilt nicht nur seinem Volk, nicht nur Jerusalem, gilt eigentlich den vielen, die dieses Evangelium zum Teil von Kindheit an gehört haben, im Kindergottesdienst, im Konfirmandenunterricht, im Religionsunterricht und wo auch immer. Und ihr habt nicht gewollt, sagt Jesus. Ich finde es sehr spannend zu sehen, wie in diesen Bibeltexten, auch in unserem Bibeltext heute Morgen, diese Gegensätze so deutlich werden. Hier in unserem Text vor allem mit diesem Stichwort versammelt euch, die Vögel unter dem Himmel, versammelt euch. Und es geschieht tatsächlich eine große Versammlung, ein Sammeln, die man hier sehen kann, eine ganz merkwürdige Einladung an die Vögel, die Ausleger denken da an Adler und an Aasgeier, also nicht an die kleinen Vögel, die wir normalerweise im Vorgarten haben, sondern tatsächlich an große Raubvögel. Kommt, versammelt euch zum großen Mahl Gottes und esst das Fleisch der Könige und der Hauptleute und das Fleisch der Starken und der Pferde und derer, die darauf sitzen. Was ist das? Was ist das? Das ist eine Mahlfeier. Das ist eine antichristliche Mahlfeier. So sieht eine antichristliche Mahlfeier aus. Das totale Gegenstück zu dem anderen großen Abendmahl, zu dem wir eingeladen sind, wo es heißt, in der Nacht, da er verraten war, nahm er das Brot, dankte und brach's und sprach, das ist mein Leib für euch gebrochen. Das tut zu meinem Gedächtnis, mein Blut für euch vergossen. Der eine, der für die vielen stirbt. Das ist der Gegensatz. Und hier die vielen, die für den einen sterben müssen, für diesen Antichristen, für das Tier und für seinen Propheten. Wie unterschiedlich das ist. Zwei Mahlfeiern, die ganz viel Ähnlichkeit haben und trotzdem gegensätzlicher nicht zu denken wären. Und wir haben natürlich das Kreuz Jesu vor Augen. In diesen Tagen, wenn wir auf Karfreitag zugehen, und das immer wieder unter diesem Satz steht, den wir auch heute deutlich hören müssen, gerade über Offenbarung 19. So sehr hat Gott die Welt geliebt. So sehr. Ich habe diesen Satz lange Zeit immer hinten betont. Damit alle ewiges Leben haben, ist ja auch wichtig. Damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, ist ja auch wichtig. Aber das entscheidende Gewicht aus meiner Sicht dieses Satzes ist, so sehr, schaut so sehr, begreift so sehr. Vergleicht noch einmal, wie sehr ihr geliebt seid von Gott, dass er seinen eingeborenen Sohn für euch, für uns dahin gibt. Und das ist ja noch nicht das Letzte, sondern Paulus hängt da ja noch etwas ganz Wesentliches hinten dran und sagt, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahin gegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Und Paulus will damit sagen, das war ja der Anfang. Das war das Erste und auch das Wichtigste. Aber das war nicht das Letzte, sondern alles möchte er uns schenken. Warum macht er das? Weil er die Welt so sehr geliebt hat. Und diese Betonung so sehr sollten wir um jeden Preis mitnehmen. Das ist genial. Das ist faszinierend. Das darzustellen, das zu sehen, und das ist nur noch ein ganz kleiner Schritt, wenn er das Größte und Höchste und Beste und Wertvollste schon für uns dahingegeben hat. Paulus verkompliziert oder präzisiert ja noch mehr und sagt, als wir noch Feinde waren, als wir noch Sünder waren, nicht als wir schon so fromm hier gesessen haben oder weil wir so fröhlich hier gesungen haben und einen treuen Eindruck gemacht haben, dann hat er uns seinen Sohn gegeben, sondern als wir noch Feinde waren, hat er schon angefangen, so sehr sind wir geliebt. Er hat sein Bestes für uns dahin gegeben. Warum sollte er das Zweitbeste und das Drittbeste und das Viertbeste uns vorenthalten? Es kann gar nicht sein. Merken Sie, was da für ein Reichtum auf uns wartet, hinter dem Kreuz, hinter dem Ersten und Größten, was er schon gegeben hat. Und er nichts anderes will, als dass wir hinschauen und verstehen und annehmen und glauben und vertrauen und sagen, das ist faszinierend, besser geht's nicht. Wo ist solch ein Gott, wie du einer bist? Dass er uns alles schenken will, alle Hilfe, allen Segen, alles Heil, alle Erlösung, alle Gnade, alle Zuwendung, alle Treue, allen Frieden, alles, was nötig ist, alles, was gut ist. Und vielleicht hören wir auch noch seine eigenen Worte, wenn er sagt, was soll ich denn noch tun? Was soll ich denn noch tun, damit ihr versteht, damit ihr vertraut, damit ihr glaubt? Was sollte ich noch tun? In Jesaja 5 sagt er, nennt es mir doch, sagt's mir doch. Was kann ich noch tun? Was ist das eine, was euch noch fehlt? Das eine Argument, das euch noch fehlt, um diesen Schritt zum Kreuz, zu Jesus, zum Vater zu tun. Und immer dieser Satz, der darüber steht, ihr habt nicht gewollt. Ihr habt nicht gewollt. Das ist das Drama und die Tragödie. Ich streckte meine Hände aus den ganzen Tag nach einem ungehorsamen Volk, das nach seinen eigenen Gedanken wandelt auf einem Wege, der nicht gut ist. Und wir kennen das aus unserer Zeit. Da geht schon so vieles schief und man müsste eigentlich sagen, jetzt müsste irgendjemand mal aufwachen. Heute stehen wir am Abgrund, morgen sind wir schon einen Schritt weiter. Das ist so die normale Reaktion. Dann umso kräftiger, umso mehr auf diesem falschen Weg voran. Was könnten wir es gut haben in dieser Welt? Ich habe daran gedacht, die letzten Wochen immer wieder, wir hatten ja so 30 Jahre, so eine Zeit, wo wir einen relativen Frieden gesehen haben. Immerhin 30 Jahre. Und wenn dann gefragt wird, auch in der Politik, wie kann es eigentlich sein, dass unsere Bundeswehr so heruntergefahren ist, dass da nichts mehr vorhanden ist, was man jetzt eigentlich bräuchte, da würde ich sagen, Gott sei Dank haben wir das ganze Zeug 30 Jahre lang fast nicht gebraucht. Ist doch genial. Und wir wären froh, wenn wir es nochmal 30 Jahre nicht brauchen würden. Aber wir merken, diese Zeit scheint deutlich zu Ende zu gehen. Wie gut könnten wir es haben, wenn nicht dieser Satz da wäre, ihr habt nicht gewollt. Dass aber noch andere Worte daneben stehen, die wir auch hören wollen. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Unsere Jahreslosung. Siehe, ich mache alles. Haben Sie es gehört, gelesen, festgehalten? Ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Das ist Offenbarung 21, dann geht es weiter, Offenbarung 22. Das müssen wir einfach mitnehmen, hören, weil sonst Offenbarung 19 und so in den Klamotten hängt den ganzen Tag und die ganze Woche. Wir dürfen ja darüber hinaussehen. Gott will, dass wir auch darüber hinaussehen. Er zeigte mir einen Strom lebendigen Wassers, klar wie Kristall, der ausgeht von dem Thron Gottes und des Lammes mitten auf dem Platz und auf beiden Seiten des Stromes Bäume des Lebens, die tragen 12-mal Früchte. Jeden Monat bringen sie ihre Frucht und die Blätter der Bäume dienen zur Heilung der Völker. Faszinierend, wunderbar. Das sind seine großen Kunstwerke und seine Worte. Es wird nichts Verfluchtes mehr sein. Das ist das, was er wollte. Das ist das, was er sich vorgenommen hat. Nicht dieses Vernichtende, nicht Offenbarung 19. Das ist nicht das, was er will, sondern das, was danach kommt. Das ist ganz eindeutig, was er will. Jetzt könnte man sonst diesen kleinen Abschnitt aus Offenbarung 19 als kleinliche Rache verstehen. Manche Ausleger sagen das auch. Gott rächt sich jetzt. Ihm reicht's. Also das sind jetzt meine übertragenen Worte. Er hat einfach keine Lust mehr. Er will es nicht mehr länger ansehen. Schlägt jetzt blind und wütend um sich und alles wird ohne Unterschied zertrümmert. Ich glaube, dass wir deutlicher sehen müssen und dürfen, dass die Gerichte Gottes etwas ganz anderes sind. Dass die Gerichte Gottes nie pauschal, nie allgemein, schon gar nicht blind sind, sondern dass wir es, so wird es ja immer wieder betont, mit einem ewigen Gericht zu tun haben. Oder mit ewigen Gerichten. Und ewige Gerichte bedeutet nicht einfach, dass wir nach dem Tod dann alle ins ewige Gericht gehen müssen und dass dieses Gericht ohne Ende in Ewigkeit weitergeht, sondern ewiges Gericht meint, dieses Gericht und diese Gerichte sind keine menschlichen Gerichte, keine irdischen Gerichte. Also ich habe ja ein relativ großes Vertrauen zu den Gerichten in unserem Land und zu den Richtern. Aber hier geht es nicht um die Richter dieser Welt. Hier geht es nicht um irgendwelche Abwägungen, wo man dann den Eindruck hat, wie es früher mal hieß, vor Gericht und auf hoher See ist man in Gottes Hand. Da ist man tatsächlich ausgeliefert, kann wenig beeinflussen, wenig verändern, sondern muss sich darauf verlassen, dass irgendjemand über das eigene Leben entscheidet. Das ist irdisches Gerecht. Und es kann mächtig schiefgehen, das wissen wir. Es gibt keine Gerechtigkeit. nur ein bisschen. Hier geht es um ein ewiges Gericht. Jetzt kommt er selber. Wir haben im Psalm 97 das angedeutet gehört und mitgesprochen, nämlich der Gerechte, der hier kommt, der treue und wahrhaftige Zeuge aus Offenbarung 3, dessen Augen wie Feuerflammen sind. Sein Name ist Logos, das Wort, also der, durch den die ganze Welt geschaffen ist, gemacht ist. Er wird mit seinem eisernen Stab über die Völker herrschen, bei Psalm 2, aber auch in der Offenbarung wird es noch einmal deutlich zitiert. Und er wird König aller Könige und Herr aller Herren genannt. Aber vor allem ist er der König der Gerechtigkeit. König der Gerechtigkeit. Der Himmel freue sich und die Erde sei fröhlich, das Meer brause und was darinnen ist. Das Feld sei fröhlich und alles, was darauf ist. Es sollen jauchzen alle Bäume im Walde vor dem Herrn, denn er kommt, das zu richten, das Erdreich. Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker mit seiner Wahrheit. Das ist der Hintergrund zur Offenbarung 19. Er kommt und er wird richten. Dass seine Gerichte nicht ein harmloser Spaziergang sind, das verstehen wir schon. Dass es nicht heißt, Schwamm drüber, es wird schon irgendwie gehen. Sondern dass er gerecht ist und gerecht heißt vor allem die vielen Unzähligen. Vielleicht mag das meine etwas schlichte Vorstellung sein, aber dass da die Unzähligen, die Millionen von Menschen sind, die so viel Ungerechtigkeit und Unrecht erlebt haben, die nie ein wirkliches Leben kennengelernt haben, die auch nicht unbedingt komplett unschuldig sind, das wissen wir, das glauben wir, aber dass da eine Gerechtigkeit geschaffen wird, dass die Gerechtigkeit, und zwar eine ewige Gerechtigkeit, Gerechtigkeit aus der Ewigkeit hergestellt wird. Und dazu gehört eben das. Kommt, versammelt euch zu dem großen Mahl Gottes, esst das Fleisch der Könige und der Hauptleute und das Fleisch der Starken und der Pferde und derer, die darauf sitzen, und das Fleisch aller Freien und Sklaven, der Kleinen und der Großen. Das klingt gruselig. Das ist auch gruselig. Das ist furchtbar. Das Gericht ist etwas Furchtbares. Schrecklich ist's, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Aber dass gestorben wird, das ist nicht neu. Das ist überhaupt nicht neu. Also, dass hier so viele plötzlich Leichen liegen, das ist überhaupt nichts Neues. Gestorben wird schon immer. Bisher sind bis auf 2 oder 3 Ausnahmen in der Geschichte alle gestorben. Milliarden von Menschen, die gestorben sind. Da regt sich kein Mensch drüber auf. Und Milliarden Menschen werden noch sterben. Regt sich auch kein Mensch drüber auf. Der Sündesold ist der Tod. Wir haben uns dann gewöhnt, dass wir irgendwann die Augen schließen werden und wenn wir die Todesnachrichten in der Zeitung aufschlagen, manche machen das ja, so wie ich, immer noch mal sehen, was sagt man so über die Menschen, die gestorben sind, und dann liest und denkt, schon wieder 20 gestorben, allein in Karlsruhe, dann sagen wir ja nicht, wie konnte das geschehen? Sondern wir würden eher sagen, ja natürlich. Statistisch gesehen vollkommen selbstverständlich. Wir haben eine bestimmte Lebenserwartung und dann wird gestorben. Die einen früher, die anderen später. Das ist vollkommen selbstverständlich, dass in dieser Welt jeden Tag 500.000 Menschen stirbt. Rein statistisch. 500.000 jeden Tag. 1 Million in Deutschland jedes Jahr. Wie furchtbar. Nein, selbstverständlich. Statistisch gesehen 1 Million nur in unserem Land, die jedes Jahr sterben. Und niemand wundert sich darüber, weil wir uns daran gewöhnt haben, dass der Sündesold der Tod ist. Was in Offenbarung 19 anders ist, ist also nicht, dass da so viele sterben. Was in Offenbarung 19 anders ist, ist das Tempo. Die Geschwindigkeit, die Dichte, die Konzentration von dem, was geschieht, dass so viele auf einmal sterben, dass niemand sie betrauert, dass niemand sie beerdigt, dass sie nicht irgendwie versorgt werden, sondern dass die Vögel diesen Job machen müssen. Klingt jetzt ein bisschen platt von mir, aber dass nichts anderes übrig bleibt. Die Vögel werden dafür sorgen. Im Alten Testament heißt es manchmal, die Hunde werden kommen. Hier sind es die Vögel, die diese Aufgabe übernehmen, weil es einfach zu viel ist. Man könnte das wieder auch positiv formulieren, dass es sich nicht quälend lang hinzieht. Das ist auch ein Trost. Dass es nicht endlos ist. Wenn wir ewiges Gericht hören, denken wir ja fast automatisch, das hört ja gar nicht mehr auf. Ewiges Gericht, das hört ja gar nicht mehr auf. Hat einen Anfang, aber kein Ende. Könnte man meinen, wenn man diesen Begriff, dieses Wort von der Ewigkeit so einseitig versteht. Aber noch einmal, ewig heißt nicht endlos und quälend, sondern ewig, Gericht aus der Ewigkeit heißt gezielt und absolut gerecht. Das Gericht aus der Ewigkeit, es trifft auch nicht die Falschen. Das klingt ein bisschen platt, wenn wir so sagen. Es trifft die, die es treffen muss. Und wir müssen uns darüber keine Sorgen machen, dass er sich da irgendwie vertut. Es trifft vor allem den Urheber aller Ungerechtigkeit. Der wird auch nochmal deutlich genannt, nämlich das Tier und die Könige auf Erden und ihre Heere. Und das Tier wurde ergriffen und mit ihm der falsche Prophet, der vor seinen Augen die Zeichen getan hatte, durch welche er die verführte, die das Zeichen des Tieres angenommen und das Bild des Tieres angebetet hatten. Das sind die sich auch gerne verführen ließen, die sich gerne mitnehmen ließen, gewinnen ließen, die ihren Spaß dran hatten, die ihr Geld damit verdient haben. Wir haben beim letzten Mal gesehen, dass Geld eine riesengroße Gewinn, Wirtschaft, eine riesengroße Rolle dabei spielt, die das Bild des Tieres angebeten haben und die tausend Worte, Mahnungen, Einladungen, Zeichen und Wunder und was da alles war, einfach ausgeschlagen und ignoriert haben. Und da gibt es deutliche Unterschiede. Die vielen, die Könige und ihre Heere sterben nur. Also die sterben einfach. So wie die Milliarden vor ihnen und die Milliarden vielleicht noch sterben werden. Die Könige und ihre Heere, die erleben es nicht anders. Nur alle auf einmal, alle gleichzeitig. Sie sterben, wie sie alle gestorben sind. Sie gehen den normalen Weg der Sünde sollt. Nur das Tier und sein Prophet werden nun in diesen Feuersee geworfen, wo wir natürlich sofort wieder Bilder vor Augen haben, wie das aussehen könnte, wie das aussehen müsste, in diesen ewigen Feuersee in der Ewigkeit. Wir denken automatisch an die Hölle. Dreizack, Feuer, Glutrost. Es gibt viele Beschreibungen davon, viele Beschreibungen. Hier lass alle deine Hoffnung fahren, hat Dante geschrieben. In der göttlichen Komödie. Das sind die Bilder, die es immer noch gibt und die uns vielleicht noch sehr im Nacken sitzen. Aber dass wir verstehen, bevor das alles geschieht, bevor der Tod und sein Reich in den Feuersee geworfen wird, heißt es, und der Tod und sein Reich gaben die Toten heraus. Wir ahnen, was da geschieht. Der Tod und sein Reich gaben die Toten heraus. Der Tod geht in den Feuersee, sein Reich geht in den Feuersee, aber die Toten muss er vorher herausgeben. Die Gerichte Gottes sind nicht endlos und nicht maßlos und nicht ziellos und nicht sinnlos. Sie sind gerecht. Gott tritt nun ein für sein Volk Israel. Das ist der Kern, um den es hier geht. Gott tritt ein für die, die er über alle Maßen liebt. Er tritt ein für die, die zu ihm gehören, für sein Volk, für seine Gemeinde auch jetzt schon, für seine Kinder, für die Armen und Zerschlagenen, für die Mühseligen und Beladenen. So viele sind da und er tritt ein. So spricht der Herr Zebaoth, der mich gesandt hat, über die Völker, die euch beraubt haben. Wer euch antastet, der tastet meinen Augapfel an. Das ist ein Wort an Israel. Das haben die Völker lange Zeit nicht verstanden, nicht gesehen. Manche haben es lernen müssen. Auch unser Volk hat es lernen müssen. Vergisst das langsam wieder. Wer euch antastet, der tastet meinen Augapfel an. Denn der Antichrist und das Tier und sein Prophet und die Könige und ihre Heere werden sich vor allem gegen Jerusalem und gegen Israel wenden. Alles kumuliert in diesem und um dieses kleine Land. Die Vorzeichen sind längst da. Die ersten Wehen sehen wir auch schon in aller Deutlichkeit. Es wird langsam konkret. Noch wehrt sich Israel nach allen Kräften. Ob sie das immer gut machen, ob das alles richtig ist, darüber können wir nicht urteilen, müssen wir auch gar nicht. Aber dass die Zündschnüre längst gelegt sind, das sehen wir zunehmend deutlich. Und das hat Gott schon lange gesehen. In Sacharja 12 am Anfang heißt es, siehe, ich will Jerusalem zum Taumelbecher zurichten für alle Völker ringsumher und auch Juda wird es gelten, wenn Jerusalem belagert wird. Zur selben Zeit will ich Jerusalem machen zum Laststein für alle Völker. Alle, die ihn wegheben wollen, sollen sich daran wundreißen, denn es werden sich alle Völker auf Erden gegen Jerusalem wenden. Das geschieht schon seit Jahrhunderten, wenn nicht seit Jahrtausenden, aber es geschieht zunehmend und geschieht immer dichter, immer schneller, immer konzentrierter. Und wenn sie sich versammelt haben, wenn sie sich alle gewissermaßen selbst fixiert haben um Jerusalem, selbst gebunden haben um Jerusalem, um Israel, dann geschieht das, was Sacharja ebenfalls so deutlich beschrieben hat in Kapitel 14. Ich werde alle Heiden sammeln zum Kampf gegen Jerusalem und der Herr wird ausziehen und kämpfen gegen diese Heiden, wie er zu kämpfen pflegt am Tage der Schlacht. Und seine Füße werden stehen zu der Zeit auf dem Ölberg, der vor Jerusalem liegt. Ganz alte Worte Gottes. In Offenbarung 19 geschieht nichts Neues, nichts Unvorhergesehenes, sondern alles geschieht nach dem, was wir eigentlich schon lang gesehen haben. Neu ist nur, dass jetzt alles gleichzeitig und sehr, sehr schnell geschieht. Es alles kumuliert. Der Grund für dieses Gericht ist sehr eindeutig. Satan plant die völlige Vernichtung Israels. Hinter all dem steckt ein Plan. Das sind nicht ein paar Irre, die da was wollen. Das sind nicht Fleisch und Blut, die da irgendetwas veranstalten, sondern dahinter steckt der Antichrist, steckt Satan, das Tier und sein Prophet. Und es gelingt ihm, alle Könige auf Erden dazu zu verführen. Da heißt es, selbst der Euphrat wird ausgetrocknet werden. Auch das ist aus meiner Sicht hochaktuell. Der Euphrat soll ausgetrocknet werden, damit die Könige mit ihren Millionen Heeren des Ostens freie Bahn haben. Das Erstaunliche ist, dass in Offenbarung 19 jetzt nicht die Heere aufeinander prallen, dass es jetzt noch einmal eine große Schlacht gibt, wie auf diesen Bildern dargestellt in Kunstmuseen, die uns beeindrucken und begeistern mit ihren Details, sondern dass es nun heißt, dass eigentlich nichts mehr passiert aus dem aktiven Angriff und der Belagerung wird ein passives Gerichtsereignis. Er wird das Tier und sein Prophet unversehens gefangen genommen. Einfach gefangen genommen. Ist ein Lieblingswort von Johannes übrigens. Im Johannesevangelium kommt dieses Wort fangen 8-mal vor. Im Rest des Neuen Testamentes nur 3-mal verteilt. Dieses Gefangennehmen, das sehr, sehr gewaltig und auch wirklich beeindruckend ist, nämlich da, wo die Jünger nach Ostern am See sind und sie versuchen dann nochmal so ein paar Fische an Land zu ziehen und dann sehen sie da diese Gestalt und sie sind müde, abgeschlagen und sagen, wir haben nichts gefangen die ganze Nacht und dann sagt er, geht noch einmal raus, werft noch einmal eure Netze aus und die Netze sind so stramm gefüllt, dass sie es kaum an Land bringen. Das ist die Faszination bei Johannes von diesem Fangen und Gefangennehmen und dieses Wort taucht hier wieder auf, nämlich er nimmt sie gefangen, er ergreift sie, sie wurden alle ergriffen. Kein großer Kampf, sondern plötzlich ist alles vorbei. Ganz schnell, ganz kurz. eigentlich war das ein ganz typischer Adventstext und wir haben sogar ein Adventlied gesungen heute Morgen. Das passt dazu, nämlich Jesaja 11, das lesen und hören wir immer in der Adventszeit. Aber eigentlich gehört es dazu. Es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und Wohlgefallen wird er haben an der Furcht des Herrn. Er wird nicht richten nach dem, was seine Augen sehen, noch Urteil sprechen nach dem, was seine Ohren hören, sondern wird mit Gerechtigkeit richten die Armen und rechtes Urteil sprechen den Elenden im Lande. Und er wird mit dem Stabe seines Mundes den Gewalttätigen schlagen und mit dem Odem seiner Lippen den Gottlosen töten. Kein Kampf, keine Schlacht, kein Gemetzel, sondern Hauch seines Mundes. Sie kennen die Formulierung von Luther, ein Wörtlein kann ihn fällen. Das ist gemeint. Nur mit dem Hauch seines Mundes. Dann wird der Böse offenbart werden. Ihn wird der Herr Jesus umbringen mit dem Hauch seines Mundes und wird ihm ein Ende machen durch seine Erscheinung, wenn er kommt. 2. Thessalonicher 2, Vers 8. Und wir kennen da verschiedene, haben da verschiedene Vorbilder dafür, die ja damit zu tun haben, mit diesem gewaltigen Wort, mit dem Hauch seines Mundes. Eine meiner Lieblingsgeschichten ist Markus 4, auf dem See, wo dieser Sturm losbricht und die Jünger in Panik geraten und eigentlich sagen wollen, mit uns ist es aus. Er schläft hinten und sie schließen schon mit allem ab, haben ihr Testament vielleicht gemacht und haben Angst. Und dann kommt dieser Augenblick, wo er aufsteht und nur sagt, schweig und verstumme. Und es ward eine große Stille. Schönster Satz in diesem ganzen Zusammenhang. Und es ward eine große Stille. Und wenn wir Nachrichten schauen, wenn wir auch sehen, was im Iran und anderswo geschieht, immer wieder darauf zu vertrauen, er wird kommen und sagen, schweig und verstumme. Und es ward eine große Stille. Wir werden den Tag erleben, wo diese große Stille tatsächlich auch wahrgemacht wird. Darauf warten wir. Und darum dürfen wir auch sagen, Herr, komm doch bald. Maranatha, komme bald. Das ist mein Knecht, sagt Gott, den ich auserwählt habe. Mein Geliebter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich will meinen Geist auf ihn legen und er soll den Heiden das Recht verkündigen. Er wird nicht streiten noch schreien. Man wird seine Stimme nicht hören auf den Gassen. Und das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen. Das gilt über allem. Den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen, bis er das Recht hinausführt zum Sieg. Und die Heiden werden auf seinen Namen hoffen. Die Frage ist, wann ist das denn, bis er das Recht hinausführt zum Sieg? Es könnte sein, dass wir so eine optische Täuschung haben, wenn wir die Offenbarung des Johannes lesen, dass wir den Eindruck haben, das ist jetzt das letzte Buch der Bibel, danach kommt nichts mehr. Das ist sozusagen das letzte Wort, Offenbarung 19. Also für die, die Jesus nicht kannten, ist das dann das letzte Wort, vielleicht noch Anfang von Kapitel 20 und danach ist einfach Schluss, Ende, aus. Das ist eine optische Täuschung. Die Offenbarung ist zwar das letzte Buch der Bibel, aber nicht das letzte Wort. Epheserbrief, Philipperbrief, Kolosserbrief, 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Teile vom Römerbrief. Das ist aus unserer Perspektive gesehen das letzte Wort. Da kommt noch was. Bis er das Recht hinausführt zum Sieg. Und wenn wir noch einmal das hören wollen, Sieg heißt nicht, dass so ein paar von den vielen am Ende doch noch irgendwie überlebt haben, sondern Sieg heißt, es werden alle ihre Knie beugen und aller Zungen werden bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Und wir müssen uns keine Sorge darüber machen, dass die Gerichte Gottes ein wenig zu streng sein könnten, dass er das Maß nicht findet, dass er überzieht. Denn das ist umgekehrt. wir sind viel unbarmherziger als er. Und das erstmal zu begreifen. Ich will schließen mit einer Geschichte. Sie kennen die Geschichte ganz sicher. Die Geschichte von dem Gericht über Sodom in 1. Mose 18 von Vers 22 an. Sodom ist ja das Synonym für die Verdorbenheit des Menschen, moralisch und geistlich und mental vollkommen am unteren Ende. Und Abraham hat die Sorge, dass Gott ein wenig zu hart sein könnte mit der Gerichtsandrohung über Sodom. Finde ich schon toll, diese Geschichte, diese Formulierung. Und er fängt an, mit Gott zu verhandeln. Abraham blieb stehen vor dem Herrn und trat zu ihm und sprach, willst du denn den Gerechten mit dem Gottlosen umbringen? Es könnten vielleicht 50 Gerechte in der Stadt sein. Wolltest du die umbringen mit dem und dem Ort nicht vergeben, um 50 Gerechter willen, die darin wären? Das sei ferne von dir, dass du das tust und tötest den Gerechten mit dem Gottlosen, sodass der Gerechte wäre gleich wie der Gottlose. Das sei ferne von dir. Sollte der Herr Richter aller Welten nicht gerecht richten, also man merkt richtig, wie er in Fahrt gerät und das immer nochmal und nochmal und nochmal sagen muss, du wirst doch nicht, das kann doch nicht sein, wenn dann noch so ein paar übrig sind von den Gerechten. Der Herr sprach, finde ich 50 Gerechte zu Sodom in der Stadt, so will ich um ihretwillen dem ganzen Ort vergeben. Abraham antwortete und sprach, ach sieh, ich habe mich unterwunden zu reden mit dem Herrn, wiewohl ich Erde und Asche bin, es könnten vielleicht 5 weniger sein als 50. Wolltest du denn die ganze Stadt verderben um der 5 willen? Und Gott sagt, finde ich daran 45, so will ich sie nicht verderben. Und er fuhr fort mit ihm zu reden und sprach, man könnte vielleicht 40 darin finden. Er aber sprach, ich will ihnen nichts tun um der 40 willen. Abraham sprach, zürne nicht, Herr, dass ich noch mehr rede. Man könnte vielleicht 30 darin finden. Er aber sprach, finde ich 30 darin, so will ich ihnen nichts tun. Und er sprach, ach siehe, ich habe mich unterwunden, mit dem Herrn zu reden. Man könnte vielleicht 20 darin finden. Er antwortete, ich will sie nicht verderben um der 20 willen. Und er sprach, ach, zürne nicht, Herr, dass ich nur noch einmal rede. Man könnte vielleicht 10 darin finden. Er aber sprach, ich will sie nicht verderben um der 10 willen. Und der Herr ging weg. Und Abraham auch. Er hätte ja noch einen Versuch machen können. So pedantisch wie er ist und so überzeugt, dass er der Barmherzige ist, aber dass er Gott erstmal auf die Sprünge helfen müsse, damit er ein gutes Maß findet und nicht noch wegen weniger das Gericht vollzieht. Das Misstrauen gegen die Gerechtigkeit Gottes ist riesengroß. Wir trauen es ihm möglicherweise einfach nicht zu und haben den Eindruck, wir wären viel barmherziger, viel gerechter. Das dürfen Sie komplett streichen und vergessen. Komplett. Er wird Gericht üben in Gerechtigkeit und Wahrheit. Aber nicht mit dem Ziel, alles zu zertrümmern und zu vernichten. Sein Ziel ist ein anderes. Und wir dürfen ganz sicher sein, dass er sein Ziel auch erreicht. Offenbarung 19 ist nicht das Ende. Offenbarung 19 ist ein wichtiger Punkt. Auch Offenbarung 20 und 21 und 22 ist noch nicht das Ende. Letztes Buch, aber nicht das letzte Wort. Das letzte Wort wird er haben. In seiner großen Liebe und Barmherzigkeit. Wie er es macht, ich bin nicht sein Ratgeber. Aber er hat es verheißen. Wir wollen miteinander beten. Herr Jesus Christus, wir wollen dir von ganzem Herzen danken, dass wir auch bei diesen ganz dunklen Worten, die wir hören und lesen, immer noch dich sehen dürfen. Und wir wollen auf nichts anderes sehen, als auf dich, den Gekreuzigten, der für uns sein Leben hingegeben hat, für die Schuld der Welt, der für uns gestorben ist, gelitten hat, hinabgestiegen ist in die tiefsten Tiefen, die überhaupt denkbar sind und waren, in die Hölle, ins Totenreich. Und du hast selbst denen von Sodom noch gepredigt, hast ihnen noch etwas gesagt von diesem Evangelium Und wir danken dir, dass du noch lange nicht fertig und am Ende bist mit deiner Schöpfung, sondern dass du alles vollenden wirst. Wir vertrauen dir. Wir verstehen nicht alles, aber wir glauben, dass du der Herr bist, der König aller Könige, der Herr aller Herren und der Erlöser dieser Welt. Lamm Gottes für die Schuld der Welt. Und wenn das gilt, dann dürfen wir, die wir hier sind, egal ob wir stark und fröhlich und voller Lob sind oder ob wir am Ende und elend und voller Schuldbewusstsein sind, dann dürfen wir glauben, dass es für uns ganz gewiss auch reicht. Deine Liebe zu uns, deine Vergebung, deine Gnade, dein Wille, uns zu erlösen. Und wir bitten dich, lass keinen zurückbleiben. Lass es keinen noch einmal überhören, sondern erreiche du die Herzen und schenk, dass sie es verstehen und glauben und annehmen können. Und in deinem Namen beten wir gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.